Wir freuen uns, dass Sie heute Morgen mit uns diesen Gottesdienst feiern wollen. Und da wollen wir zuerst Gott zum Lobe, zur Ehre singen. Ganz gleich, wie es uns heute Morgen auch im Gefühl und in unseren Empfindungen ist. Da heißt es in der Bibel, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige mein Heil. Und das wollen wir, dass uns Gott heute Morgen uns unser Heil zeigt. Und darum singen wir vom Lied Lobe den Herrn, alle die ihn ehren, 347, die Verse 1 bis 3 und dann 6 und 7. Wir wollen miteinander beten. Du, unser Herr Jesus Christus, wir sind so froh, dass an diesem Tag die Arbeiterwoche von uns fernbleiben kann und dass wir genügend Zeit haben, um auf deine Stimme, um auf dein Wort zu hören. Wir wollen dir danken, Herr, für deine treue Führung und Bewahrung auch in den letzten Tagen und dass du heute Morgen uns ganz neu deine Barmherzigkeit zeigen willst. Und da wollen wir jetzt auch bei dir zuerst abladen, so viel Dinge, die nicht recht sind vor dir. Und was Sünde ist, nimm du es jetzt von uns weg und mach uns ganz frei, dass wir mit dir in unmittelbarer Verbindung stehen und du unser Leben heiligen und gebrauchen kannst zu deinem Dienst. Und du weißt auch, was jeden von uns jetzt in dieser Stunde persönlich bewegt. Wir wollen es dir jetzt in der Stille sagen. Wir freuen uns, Herr, dass du den nicht hinausstößt, der zu dir kommt. Amen. Unsere Posaunen wollten jetzt das Lied spielen. Herr, weil mich festhält, eine starke Hand. Aber ich dachte noch viel Schöneres, wenn Sie die zwei Verse mitsingen. In den roten Liedheften ist es 120. Die liegen überall aus, vorne in der Ablage. Nummer 120, Vers 3 und Vers 4. Wir stimmen gleich mit den Posaunen ein. Unsere Schriftlesung steht im Propheten Hesekiel, Kapitel 18. Das ist in den ausgelegten Bibeln die Seite 780. Gerade an der Wende, im Vers 20 heißt es, denn nur wer sündigt, der soll sterben. Ein erschütternd schweres Wort. Prophet Hesekiel war ja verantwortlich gemacht worden für die Sünden aller Menschen. Wenn er es ihnen sagt, dann ist er frei von seiner Verantwortung. Das bewegt uns ja oft, wie wir hier uns verhalten sollen, unseren Verwandten gegenüber. Noch einmal wird die Verantwortung ganz deutlich gemacht. Ihr müsst es sagen, weil Gott Schuld heimsucht. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugute kommen Und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Der einzige Weg, sagt uns das Wort Gottes, ist eine Bekehrung, eine vollständige Umkehr in den Gehorsam Gottes. Er soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibe? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Ein erschütterndes Wort, aber ein klares Wort. Wir wollen jetzt miteinander aus diesem roten Büchlein noch das Lied "Noch trinkt Jesu frohe Botschaft" singen, 129 in dem roten Liedheft. Wir fangen wieder gleich mit den Posaunen an.
Thank you.
Das sind ja so Lieder, die es in unsere Welt hineinrufen, was unsere Botschaft ist. Und dass das etwas Befreiendes, Glückliches ist, wenn man umkehrt zu Jesus hin in den Gehorsam. Ich freue mich, wenn Sie die Bibel zur Hand nehmen. Graf Jetz, ein Pfarrer, der war in Amerika, der war ganz erfüllt und sagt, hat jeder eine Bibel vor sich, ja, aber das gibt's eigentlich nur in Deutschland, dass man Gottes Wort hört und nicht genau schaut, was eigentlich in der Bibel drin steht. Gewöhnen Sie sich an, die Amerikaner bringen es mit, wir legen einige aus für die, die mit der Straßenbahn kommen, aber die anderen mit dem Auto, die können es mitbringen. Zweite Chronik 33, in den ausgelegten Bibeln ist es Seite 442, 2. Chronik 33. Ich weiß nicht, wie Sie in der Königsgeschichte Israels zu Hause sind. Ich will eigentlich über Vers 12 und 13 predigen, aber weil Sie vielleicht den Lebenslauf des König Manasses nicht ganz so gut kennen, möchte ich doch auch die Verse von Anfang an lesen. Manasse war 12 Jahre alt. Es wird unsere jungen Leute freuen, dass das früher möglich war, als er König wurde. Und er regierte 25 Jahre zu Jerusalem und tat 55 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und errichtete den Baalenaltäre und machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Was ist das Heer des Himmels? Das ist die ganze Astrologie. War damit eingebaut. Das waren Pluralisten, wie die alles vereinen konnten. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein, ewiglich. Und baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn, die bei uns dabei waren in der Israelreise, haben ja die Ausgrabung gesehen, dort in Nordisrael, wie wir diese Mondaltäre gesehen haben, diese Inschriften an den Mondgott. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben Hinnom. Wahrscheinlich waren es sogar Menschenopfer, in diesem Wort beschrieben. Und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei und trieb Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und Zeichendeuter und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hat und zu seinem Sohn Salomo, in diesem Haus zu Jerusalem, das ich erwählt habe, vor allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich, und will nicht mehr den Fuß Israels weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern bestimmt habe, sofern sie halten und alles tun, was ich ihnen durch Mose geboten habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte. Es ist immer so, wenn fromme Leute sündigen, wird es noch schlimmer als bei den Gottlosen. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Darum ließ der Herr über sie kommen die Obersten des Heeres des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn seinem Gott und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Herr, nun segne du dieses Wort an uns. Amen. Jesus hat einen eindrücklichen Vergleich gebraucht. Er sprach von einer Türe und das Bild versteht jeder. Ich kann vor einer Türe stehen, ich kann in einer Türe stehen oder ich kann durch eine Türe hindurchgehen. Und Jesus hat das Entscheidende und das Wichtigste eines Christenlebens an dieser Tür verglichen. Nur der, der hindurchgeht, der hat das Leben. der andere hat es nicht. Und Manasse ist nun ein solch eindrückliches Beispiel, das man nicht vergessen kann. Ein ganz skrupelloser Mensch, ein Mann mit einem liederlichen Charakter und einem wüsten Leben, der nicht nur schuld war an großer eigener Sünde, sondern auch noch viele mit sich gerissen hat. Und dieser Mann kommt an die Türe und geht hindurch. Und Gott schenkt ihm ein neues Leben. Da empört sich in uns alles und sagt man, ja, wie der Mann? Ja. Und Sie können in der Bibel lesen, wo Sie wollen. Immer wieder stoßen Sie drauf, dass uns dies bezeugt wird. Gott kann ein Leben, wie tief es gefallen ist, auch erneuern für den, der durchgeht durch die Türe. Und das ist für uns heute Morgen wichtig, dass man durch die Türe hindurch muss. Eltern können das ihren Kindern nicht abnehmen. Und Kinder können es nicht ihren Eltern abnehmen und Ehefrauen nicht ihren Männern. Jeder steht für sich allein an der Tür. Und das nützt nichts, wenn man jetzt sagt, ich bin doch hier im Gottesdienst, ich singe Lieder. Schön, dass Sie singen, aber das Entscheidende ist, ob Sie durch die Türe hindurchgehen. Und das ist deshalb so wichtig, dass wir es uns heute Morgen ganz klar machen, weil viele von Ihnen bestimmt moralisch viel besser sind als Manasse. Und auch viel mehr Gerechtigkeit leben als Manasse. Viel treuer und frömmer sind als er. Und trotzdem kann das geschehen, dass wir verloren sind, wenn wir nicht durch die Türe hindurchgehen. Das hat Manasse uns voraus. Er ging hindurch. Und ich will Ihnen heute Morgen nur in 3 Schritten einfach, so dass es jeder verstehen kann, zeigen, worauf es ankommt in der kurzen Zeit unseres Lebens. Zuerst, es kommt auf ein ganz persönliches Gottesverhältnis an. Wir müssen noch einmal das Leben des Manasse uns genau ansehen. Er hatte ja als junger Kerl mit 12 Jahren den Königsthron bestiegen und hat dann 55 Jahre geherrscht. Er hat einen traurigen Rekord aufgestellt in dieser Zeit. Er hat die ganze Zeit benutzt, um Israel von Gott wegzuführen. Er tat, was dem Herrn übel gefiel. Sicher, in seinen Augen sah das ganz anders aus. Es war für ihn ein tief religiöses Handeln. Der Mann war sehr interessiert für alles, was irgendwie mit Gott zusammenhing. Er hat das ganze Heer des Himmels angebetet. Er hat sich immer wieder bemüht, ob er nicht irgendwo etwas vergessen hat in den religiösen Traditionen und Überlieferungen. Er hat Astrologen in großer Zahl bestellt, Wahrsager, Vogelgeschrei, hat auch gehört, prüfen lassen durch beauftragte Männer. Was steht denn hinter dem allem? Ein wirklich suchender Mensch. So verstehe ich diesen Manasse. Das ist ja in allen Religionen eigen. Und ich bitte Sie, tun Sie das doch nicht mehr so oberflächlich urteilen, dass Sie sagen, ach, die Leute, die da in anderen Religionen sind, die sind doch meinens auch recht. Ja, ja, aber sie finden keine Antworten. Sie bleiben Suchende. Und das heißt so, sie bleiben vor der Türe. Darum hat ja Manasse immer Neues gesucht, weil er nach der Wahrheit verlangte. Und je mehr er auf Vogelschrei lauschte und auf die Sterne versuchte zu hören, umso weniger klar wurde ihm alles und er kam nicht weiter. Das Furchtbare, dass darüber Gott urteilt, er tat, was dem Herrn missfiel. Es ist eine Bilanz eines Lebens, die furchtbar ist. Das sieht Manasse gar nicht. Er steht eben nicht im Lichte Gottes. Er sieht nur sich, er sieht nur seine Religionen, er kennt gar nicht, wie sein Leben vor Gott ein verlorenes Leben ist. Besonders schlimm, sein Vater war ein gläubiger Mann, Hiskia, wir kennen ihn. Hiskia hat ja wunderbare Erfahrungen mit Gott gemacht, als einmal von den Assyrern Jerusalem belagert war und der Hauptmann der Assyrer einen Schmähbrief über die Mauer werfen lässt und Hiskia ganz verzweifelt ist. Geht er in den Tempel und legt's vor Gott hin und sagt, Gott, du siehst doch, wie wir verloren sind. Und Gott erbarmt sich. Und die Assyrer ziehen durch ein Wunder von der Stadt ab. Das muss doch den jungen Manasse geprägt haben. Das ist so schwer, dass Eltern ihren Kindern den Glauben nicht vererben können. Nicht einmal die tollen Gotteserfahrungen, die sie gemacht haben. Dass jeder Mensch wieder ganz neu davor steht und das ergreifen muss. Es war ja noch ein anderes Wunder im Leben Hiskias drin. Die schwere Krankheit. Und Gott heilt unverdient diesen Hiskia. Hiskia war ja bewegt und hat ein großes Dankgebet damals gebetet. Und den Manasse lässt das kalt. Er wendet sich von Gott ab. Das ist schwer. Ich will Gründe suchen für dieses Verhalten, damit wir es besser verstehen. Ich meine, es gab einen ganz einsichtigen Grund für dieses gottlose Leben von Manasse. Damals hatten die Besatzungsmächte eine Gewohnheit, dass sie ihre Götter aufstellen ließen in den Ländern, die sie besetzt hatten. Und als der junge 12-jährige König den Thron bestieg, da hat er natürlich furchtbar Angst gehabt. Das war ja nicht anders denkbar. Ob er als der König eines Ministaates überhaupt sich gegen diese Riesenmacht Assur behaupten kann. Er war wehrlos im Grund Assur ausgeliefert. Und vielleicht hat er dann recht schnell kapituliert und hat gesagt, ihr dürft das Bild dieser grausamen Gottheit Aschera hineinstellen in unser Heiligtum. Und er hat doch nur versucht, schließlich auf diese Weise seinen Bestand zu retten. Er hat gedacht, dann können wir uns wenigstens mit einer diplomatischen Politik über die Runden bringen. Und das sagt die Bibel immer wieder. Wer so versucht, sich durchzulavieren, der kommt ganz bestimmt um. Wer sich auf sich und seine Tricks verlässt, der ist verlassen. Wenn das wirklich bei Manasse so war, dass er meinte, er könne Gott deshalb nicht ganz gehorsam sein, weil er dann in der Welt zu kurz kommt, dann ist er ganz bestimmt verloren. Und ich will Ihnen das sagen. Wenn Sie sagen, ich muss in meinem Berufsleben Kompromisse machen, ich kann nicht ganz eindeutig nach dem Willen Gottes leben, sonst komme ich nicht weiter in meinem Beruf, dann sind Sie so verloren, wie Manasse verloren war. Dann wendet sich Gottes Segen von Ihnen ab. Da gibt es ja so viele Diskussionen bei uns heute, ob man das als Christ wirklich kann, in der modernen Welt so leben, ob man da wirklich als Christ heute noch so bestehen kann. Das ist doch eine Frage für unsere jungen Leute, wie sie ihren richtigen Lebensgefährten finden. Ob sie nach der Weise der Welt leben oder nach dem Gebot Gottes. Das eindeutig sein muss, die Ehe unverletzt, das ist doch eine Frage. Es erschüttern, dass die Assyrer den Manasse dennoch holen. Offenbar hat der Manasse weich sich gebeugt dem Druck der Assyrer. Und das ist das Schlimme. Die Welt, auf die man sich da verlässt, im faulen Kompromiss, die Welt zahlt so heim. Die Welt, die holt einen nachher doch noch und führt ihn nach Assyrien. Obwohl das ein willfähriger Bote war. Aber Sie müssen es einmal erkennen und Sie können es über Ihrem Leben prüfen. Dies zahlt sich nie aus. Im Gegenteil, Sie bleiben ein Gefangener. Wer sich auf die Welt verlässt, ist verlassen und betrogen. Warum hat er denn da in seiner Gefängniszelle so schrecklich Angst bekommen, als er weggeführt war? Warum denn? Einem seiner Nachfolger haben sie es ja recht hart gemacht. Das steht auch noch in den Chronikbüchern. Dem haben die kurzerhand die Augen ausgestochen. So haben damals die Assyrer ihre Gefangenen behandelt. Und da war er auch in Angst. Eigentlich hat er den Assyrern alles gegeben, was sie wollten. Sie kamen dennoch und holten ihn. In der Welt herrscht Unrecht und Böses. Das ist das Reich der Finsternis. Das soll uns nie überraschen. Und nun sitzt Manasse im Gefängnis und er schreit zu Gott. Vers 12. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott. Vielleicht lächeln Sie ein wenig drüber und denken, jetzt endlich kommt er zur Besinnung. Bei Ihnen und bei mir war es nie anders. Wir können so gleichgültig in den Tag hineinleben, so stolz mit unseren Möglichkeiten. Ich brauche keinen Gott. Und wenn Sie einmal sehen, wie schnell ihr Leben verschaukelt ist, heillos, Kein Hahn kräht nach ihnen. Niemand setzt sich mehr ein. Niemand fragt nach ihnen. Und sie wissen nicht einmal, wie sie ihr kurzes irdisches Leben noch um ein paar Jahre weiter retten. Da hängt das alles an einem Faden und den schneidet noch einer durch. Was ist mein Leben, sagt man da. Das sind trotzdem tolle Stunden, wo man einmal überlegt und fragt, was ist mein Leben wert? Was bin ich? Was habe ich? Er flehte zu dem Herrn, seinem Gott. Ja, zu welchem denn? Er hat doch so viele. Zu Aschera, zu den Bildern des Himmels. Nein, das wissen Sie und wissen wahrscheinlich alle Gottesleugner. Es gibt nur einen, den Gott, der mich geschaffen hat und vor dem ich stehe, vor dem ich Verantwortung trage mit meinem ganzen kurzen Leben. Und er schrie und flehte zu dem Herrn, seinem Gott. Und dieser Satz ist so wunderbar. Seinem Gott. War es denn wirklich sein Gott? Hat er ihn nicht mit Füßen getreten, ihm ins Gesicht gespuckt, ihn zurückgeschlagen? Hat er nicht Nein gesagt, so eindeutig und klar, wie man das nicht mehr sagen kann, durch 55 Jahre hindurch? Und es bleibt sein Gott. Ich bin heute Morgen da, um es Ihnen zu sagen, dass Gott Sie sucht, Ihr Gott sein will, ein persönliches Liebesverhältnis heute mit Ihnen beginnen will. Und er fragt jetzt nicht, was an Bergen zwischen Ihnen und ihm liegt. Er reicht Ihnen die Hand, will Ihr Gott, Ihr Heiland und Ihr Erretter sein. Er legt die Hand auf Sie und sagt, du bist mein. So groß ist Gott. Und Manasse erkennt das, der erste Schritt in der Tür. Mein Gott, einen gibt's nur, dem ich gehöre mit meinem Leben ganz und völlig. Nichts anderes ist mehr wichtig, als dass ich vor ihm stehe und dass er mich führt und dass er mich leitet. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie diesen ersten Schritt schon gegangen sind, da gibt's einen ganz einfachen Test. Keine so Lackmuspapierchen, die man in den Mund hält, sondern etwas anderes. Ob sie beten können. Kinder erkennt man ja auch daran, dass sie mit ihren Eltern reden können. Wenn das Schwierigkeiten hat, dann muss im Eltern-Kind-Verhältnis was kaputt sein. Und ob ihr Verhältnis mit Gott in Ordnung ist, das merkt man, ob sie mit Gott reden können. Das ist das erste Kennzeichen der Kindschaft, die er uns schenken will. Aber nun der zweite Schritt. Auf was kommt es an? Das persönliche Gottesverhältnis und das zweite auf die Beugung unter die Schuld. Vers 12, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Er demütigte sich. Ein gutes Wort. Ja, wir verstehen die Menschen so gut, mit denen wir dauernd reden. Die sagen ja immer, ich verstehe Gott nicht. Wir haben ja auch lange so gesprochen. Und dann waren wir voll der Anklage. Wie kann denn Gott so viel Unrecht zulassen? Wie kann denn Gott überhaupt die Weltgeschichte so verrückt ablaufen lassen? Warum lässt denn Gott den Assyrern so viel Macht? Warum werde ich als ein feiner Kerl da vom Palast von Jerusalem in die Fremde geführt? Mit mir wird ja so übel gespielt. Wenn das ein Gott der Liebe ist, dann hätte er sich meiner angenommen. Ich sitze Unrecht im Gefängnis. Niemand kümmert sich um mich. Manasse hätte genügend Grund gehabt, so zu rufen. Da ist das Erstaunliche bei ihm geschehen. Und das ist der erste Schritt, der zweite Schritt dann durch die Tür hindurch, dass sich einer vor Gott demütigt. Ich kann Gott nicht finden, wenn ich Gott anklage. Gott braucht sich vor uns nicht zu rechtfertigen. Diese Welt ist eine von Gott abgefallene Welt. Es ist nicht Gottes Welt. Und Sie brauchen nicht klagen, auch nicht über Krankheit und Tod, auch nicht über Böses, was Ihnen Menschen tun. Das steht im Wort Gottes von Anfang an drin, dass hier Menschen sich von Gott abgewendet haben und dass eine gottlose Welt ist, die so mit uns spielt. Aber hier sagt Manasse, Herr, ich habe das verdient. Mein Leben war falsch gelebt. Das ist ja das Größte, wenn einer am Ende seines Lebens sich beugen kann vor Gott und nicht zurückblickt und sagt, was war ich für ein feiner Max, sondern sich vor Gott demütigt und die vielen, vielen Versäumnisse sieht. Gott gebe es, dass er ihnen die Augen auftut, vor dem jüngsten Tag, dass sie im Lichte Gottes einmal die vielen Versäumnisse, Ungerechtigkeiten und Sünden ihres Lebens sehen. Und er demütigt sich vor Gott. Das heißt, dass er ausspricht, Herr, das war nicht recht. In der wunderbaren Geschichte, die Jesus erzählt hat, von der göttlichen Vergebung, am Beispiel dieses Lumpensohnes, der seinem Vater davonläuft. Da ist ja die Barmherzigkeit des Vaters unendlich, der ihm entgegenläuft, ihn an sich hindrückt, diesen schmutzigen Sohn. Kann denn Gott noch wunderbarer sein? Aber eins geht voran, und auf dies legt Gott ungeheuren Wert. Vater, ich habe gesündigt. Dieses Wörtlein muss heraus. Wenn das Wörtlein nicht ausgesprochen ist, gibt es keine Glaubenserkenntnis, gibt es keinen Frieden. Das muss ausgesprochen sein. Nicht, dass wir die Menschen dazu nötigen wollten, etwas zuzugeben, was sie gar nicht sind. Da gibt es Leute, die sagen uns immer wieder, du willst die Leute ja nur von deiner Sündenerkenntnis überführen. Ich will gar nichts. Mein Leben ist vor Gott verfehlt. Durch und durch. Und diese Welt ist krank und ich bin ein Glied dieser Welt. Und da ist so viel, was vor Gott ein Gräuel ist. Er tat viel, um den Herrn zu erzürnen. So sieht's aus der Sicht Gottes aus. Viele meiner Handlungen, das ist uns ja oft gar nicht bewusst, erzürnen Gott. Und er demütigte sich vor Gott. Vor den Menschen ist das vielleicht gar nicht verständlich. Die Leute in Jerusalem wussten gar nicht, was da bei dem König alles war. Das ist eine ganz persönliche und private Sache bei uns mit Gott, der uns so viel Güte geschenkt hat und den wir so oft auf die Seite gedrängt haben, dessen Wort wir verachtet haben und wo wir bewusst Unrecht getan haben. Und er demütigte sich. Das Wunderbare geschieht, dass Gott solch einem schrecklichen König mit solch einem Rekord an Missetat und Übel und Unrecht vergibt. Und das ist in der Bibel aufgezeichnet für Sie, damit Sie Trost und Hoffnung haben, dass Ihr Leben nie verloren ist. Es kann keiner hier in dieser Kirche sein, der sagt, mir gilt das nicht. Doch Ihnen gilt das. Weil Gott so handelt, selbst einen Manasse liebt er und führt ihn heraus aus einem verkehrten Leben und erneuert ihn vollständig. Das kann Gott. Der zweite Schritt, Beugung unter die Schuld. Und das dritte gehört auch dazu, das Annehmen der Barmherzigkeit Gottes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass viele in unseren Gottesdiensten tief berührt sind. Manchmal sogar, dass sie erschüttert sind und kaum mehr weiter wissen über ihrem verfehlten Leben. Aber jetzt weiß ich nicht, ob Sie auch noch den dritten Schritt gehen. Den Schritt in die bewusste Annahme der Vergebung. Neulich sagte mir jemand, macht ihr das in euren Gottesdiensten nicht falsch, müsstet ihr nicht Seelsorge gleich anbieten, die zu einem ganz vertraulichen Gespräch bereit sind, dass sie über Menschen beten und ihnen das zusprechen, wie beim Abendmahl, jetzt sind dir alle deine Sünden vergeben. Es sind viele Leute hier, die das gerne tun, mit ihnen. Und sie können das auch bei Gott allein tun, aber wenn sie keinen Frieden finden, dann suchen sie einen Seelsorger oder rufen sie uns an, heute noch, damit sie diesen dritten Schritt bewusst gehen, in den Frieden Gottes hinein. Manasse hat die Vergebung Gottes an sich erfahren. Und das bleibt etwas, was man ja als Christ überhaupt nicht versteht. Dass Gott solche Taten, die doch passiert sind und die als Fakten dastehen und uns anklagen, wenn wir uns erinnern, wissen wir doch alles, was in unserem Leben drin war, dass Gottes Vergebung sie vollkommen auslöscht. Und da hat Gott an dieser Stelle solch großen Wert darauf gelegt, dass sie vollständig sicher sein können, durch das Opfer des Sohnes Gottes, durch Jesus, der am Kreuz starb. Das ist nicht ein Spruch, den ich hier verkünde, sondern das ist durch das Opferleiden Jesu weggetan. Sein Blut macht mich frei von aller Schuld. Ich darf das Alte vergessen, es ist weggeworfen in des Meeres Tiefe. Und darum sind wir heute Morgen zusammen, dass Sie alle Schuld ihres Lebens vor Gott jetzt weglegen und sagen, ich will doch seine ausgestreckte Hand annehmen und ich will das erfahren wie Manasse, dass ich sein Kind bin, sein Eigentum, Gott gehöre. Da geschieht etwas Unerwartetes, was eigentlich gar nicht drin lag, dass Gott diesem Manasse sogar wieder die Rückkehr ermöglicht hat. Wir hängen heute sehr an diesen äußeren Wundern und es spielt für uns ja eine große Rolle, wie viel wir noch von diesem irdischen Leben kriegen. Keiner von uns ist da frei davon. Wenn wir krank liegen, ist das natürlich so. Noch ein paar Tage her, noch ein paar Jahre, noch ein bisschen Kraft, hilf mir noch. Dieses irdische Leben ist eine Gottesgabe, das wir lieben. Aber wir wollen darauf aufpassen, dass Gottes Segnungen nicht bloß in dieser Welt sich erschöpfen. Gott will uns viel, viel reicher beschenken. Das Wunderbare, dass dieser Manasse sogar noch ein Stücklein seiner Schuld wieder gut machen darf, das gehört zum Größten. Das steht dann an den Versen nachher, wie er den Altar des Herrn wiederherstellt, Vers 16. Opferte Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dem ganzen Stamm Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Er möchte jetzt alle Menschen nur wieder zurückführen in diesen Gottesfrieden. Das wäre wunderbar, wenn ihnen Gott dazu auch noch einmal Zeit und Kraft geben würde. Nach viel Versäumnissen, nun die Zeit, die er uns in dieser Welt lässt, dazu zu gebrauchen, Menschen zurückzuführen in den Gehorsam Gottes. Merkwürdig, eine wüste Welt, die da vor unseren Augen entrollt wird, die Macht Assurs mit ihren Militärs, die diesen gefangenen Manasse mit sich nehmen, eine unheimliche Welt, in der man Angst kriegen kann, und mittendrin ein Stück Reich Gottes, wo Gott mit einem Menschen anfängt zu handeln. Und sie sollen dieses Wunder genauso erleben bei sich. Und ich wollte, dass sie ihr Leben darbringen, Gott zur Ehre, für ihn, dass sie alle drei Schritte gehen, durch die Türe hindurch, in ein ganz neues Leben. Amen. Und dann singen wir vom Lied Kehre wieder, 447, die Verse 1, 2 und 4.
Yeah.
Lieber Herr, das ist größer, als wir verstehen können, wie du uns jetzt erbarmend an dich ziehst und wie du jetzt bei jedem von uns dieses große, schwere Anklagende auch aus unserem Leben endgültig wegnehmen willst. Wir wollen es unter deinem Kreuz niederlegen und dir danken, dass das gilt, dass das niemand mehr vorholen kann, weil du dafür gestorben bist. Und du lässt uns nun in ein neues Leben hineintreten. Wir wollen dir danken für jeden Tag, den du uns schenkst. Und wir wollen ihn gebrauchen, dir zur Ehre. Gib uns deine Weisheit und die Erkenntnis deines Willens, dass wir uns richtig entscheiden. Auch für all das, was in unserem Beruf auf uns kommt, was wir in den täglichen Entscheidungen wissen müssen und tun müssen, dass wir nicht abirren von deinen Geboten. Und wir bringen dir auch manche Probleme, die uns im Blick auf die kommende Woche bewegen. Wir bitten dich auch für so viele Menschen, die keine Arbeit haben, zeig du ihnen, wo du sie brauchst, dass sie ihr Leben erkennen, erfüllt und brauchbar. Wir bitten dich auch für alle, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, lass sie auch hier deine Hilfe erfahren. Du hast einen Manasse herausführen können, auch aus dem Gefängnis, und du kannst uns deine Wunder auch erfahren lassen, in manchen Bedrängnissen des Alltags. Wir bitten dich für alle Eltern und Kinder, auch dort, wo die Kinder Wege gehen und die Eltern ihnen nichts mehr sagen können von dir. Führ du sie zurück. Du hast einen Manasse nach so langer Zeit noch heimgeführt in deinen Frieden. Wir bitten dich für unsere Kinder, dass sie dich finden und nicht verloren gehen. Wir wollen dich für die Kranken bitten, für die Schwermütigen, für die Einsamen, für die Alten, für die vielen jungen Menschen in unserem Land, die suchen nach Erfüllung, nach Leben, gib du ihnen doch die Antwort aus deinem Evangelium. Und wir wollen dich bitten für all die Missionsmitarbeiter, die draußen im Einsatz stehen, auch aus unserer Gemeinde sei du ihnen nahe und gib ihnen deine Ermutigung und deine Stärkung, auch heute an diesem Tag. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir noch den letzten Vers vom Lied 447 singen. Sie haben den weißen Notizenzettel jetzt, sonst müssen Sie ihn mitnehmen. Da steht alles Wichtige drauf. Wir fangen jetzt ja mit einer neuen Predigtreihe an, am nächsten Sonntag ab, über die Sendschreiben der Offenbarung. Auch im zweiten Gottesdienst. Im zweiten Gottesdienst gibt es nie Platzprobleme. Zur Zeit noch. Das ist also eine angenehme Sache für die, die manchmal nicht glücklich sind, wenn sie dann zur Übertragung hinübergehen müssen. Ich darf Ihnen einen Tipp geben, wenn Sie am Anfang vom Läuten da sind, dann kriegen Sie immer einen Sitzplatz. Dann kann es danach schon bald schwierig werden, im ersten Gottesdienst. Zum Michelsberg möchte ich Sie einladen. Da haben wir über die Fasnachtstage eine Bibelfreizeit über den Heiligen Geist. Wollen wir sprechen. Und ich will besonders die einladen, die vielleicht nur so gastweise heute mal bei uns sind. Überlegen Sie, ob Sie nicht hier mit uns dabei sein wollen zum Kennenlernen. Ich muss Ihnen aber sagen, wir können, weil wir im Platz beschränkt sind auf dem Michelsberg, nur solche mitnehmen, die nicht irgendwo in einer Gemeinde auch noch ein bisschen Kontakt haben. Die müssen wir leider bitten, doch zurückzutreten. Wir suchen also Leute, die auch dann wirklich wir in die Gemeinde hineinführen dürfen oder die auch ernsthaft mal suchen wollen. Freuen wir uns sehr, wenn sie dann mitgehen. Also nicht aus anderen Gruppen. Steht auch nochmal auf dem gelben Zettel, der hinten aufliegt. Man sollte sich aber dann rasch anmelden, weil diese Freizeit sehr früh überfüllt ist. An Ihrem Platz liegt dieses Blatt von Licht im Osten, wo ich selber mitarbeite, damit Sie informiert sind, was da gerade im Osten geschieht. Diese Arbeit ist uns ja so wichtig mit den Christen drüben. Da liegt ein Blatt drin über den Pressedienst IDEA. Das ist für Leute, die sich informieren wollen über Zeit, Welt und Kirche. Das kann ich denen empfehlen, die wirklich sich gründlich informieren wollen. Jede Woche ist es eigentlich ein Pressedienst mit sehr wichtigen Informationen, wo man genau weiß, was auch an Entscheidungen läuft und an wesentlichen Dingen in uns, im Raum unserer Kirche. Ich will noch hinweisen auf das Konzert, das Frau Rieker gibt, die ja immer wieder hier in unserem Gottesdienst spielt, Frau Solveig Rieker mit dem Cellisten Rainer Ginzel, am nächsten Sonntag, 30. Januar um 18 Uhr im Studio der Landeschirokasse in Stuttgart. Da hängt auch das Plakat draußen, wo Sie noch Näheres sehen können. Unser Opfer heute ist für die Arbeit Hilfe für Brüder bestimmt. Wir haben ja einige Großaufgaben übernommen, die gerade jetzt laufen in der DDR. Gibt es ja eine sehr lebendige evangelische Allianz. Die hat ihre Konferenzen in Bad Blankenburg. Da sammeln sich viele tausend Menschen immer zu Konferenzen. Großer Teil sind junge Leute. Es ist ganz erfreulich, wie dort gerade um die evangelische Allianz und auch um ihre bibeltreue Haltung sich in der DDR viele junge Menschen sammeln. Und sie haben uns gebeten, ihnen zu helfen beim Bau eines Freizeitenheims, das eine große Bedeutung für die DDR und darüber hinaus auch die ganzen Oststaaten hat. Das ist ganz schwierig, eine Baugenehmigung für kirchliche Häuser zu bekommen in der DDR, und darum ist das auch nötig, dass wir ihnen vom Westen her helfen. Wir sind dankbar, dass es nun in greifbare Nähe gerückt ist, und die da drüben, die haben einen großen Nachholbedarf in diesen Freizeitheimen, Tagungsstätten, auch zur Zurüstung und Schulung. Dafür ist unser Opfer heute bestimmt. Und bestattet wurde in dieser Woche Siegfried Birkenfeld, 66 Jahre, Hohenheimer Straße 75. Wir hörten bei der Bestattung das Wort: Jesu, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und nun will der Herr mit ihnen gehen, durch die Türe hindurch in ein neues Leben. Er will sie segnen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.